Humor und Musik sind wie so Icebreaker zu Menschen. Also das Stück spielt kurz vorm Ausbruch des nächsten Weltkrieges und es geht um die Suche nach einer Führerpersönlichkeit. Und ich glaube, dass es weniger ein Entwurf einer neuen Welt ist, den wir dann durchexerzieren, sondern eher eine Suche nach dieser Welt, in der das stattfindet. Weil ich das irgendwie gerade auch bei Lazar so spannend finde, da geht es um Gott und den Teufel und den Frieden und Himmel und Hölle und Dings. Also was Musik und Theater ja verbindet, ist, dass sie nicht Räume gestalten, sondern halt Zeit, die Menschen sich schenken. Das ist irgendwie das Tolle daran, dass wurscht, was passiert, es immer gut ist.
Kantinengespräche, der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Ich begrüße Sie. Mein Name ist Verena Gruber. Das sind die Kantinengespräche. Schön, dass Sie mit dabei sind heute bei unserem ersten Podcast in der neuen Saison. Ich begrüße heute hier bei mir Anna Marbeau. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Anna Marbeau ist Musikerin, Dichterin, Schauspielerin und studierte Theaterregisseurin. Sie ist eine der vielseitigsten jüngeren österreichischen Künstlerinnen, in Wien geboren und unter anderem am Max-Reinhardt-Seminar studiert. Sie hat an vielen Häusern in Österreich und auch in Deutschland inszeniert. Jetzt ist sie hier bei uns am Tiroler Landestheater Innsbruck mit Die Hölle auf Erden in einer Uraufführung. Anna, das klingt erstmal nicht nach einer Komödie, der Titel. Es ist aber eine Komödie. Es geht um Krieg. Der Weltkrieg steht bevor. Ich frage jetzt mal so, darf über den Krieg gelacht werden?
Also, das ist die Frage, man lacht ja nicht über den Krieg, weil der Krieg an sich so lustig ist. Ich glaube nur, dass Humor gerade in den schwersten Zeiten oft ein auch die stärkste Waffe oder halt ein gutes Mittel gegen die Verzweiflung ist. Aber gleichzeitig auch, also gerade was den Krieg oder so Krisenzeiten betrifft, in denen wir uns ja auch immer wieder oder jetzt gerade befinden, dass wir so als Überlebensmechanismus dieses Verdrängen haben, weil man ja bei den ganzen Nachrichten, die man liest und bei allem, was gerade parallel passiert, also wenn man sich damit allem gleichermaßen auseinandersetzen würde, würde man ja verrückt werden. Darum kann man diesen Verdrängungsmechanismus auch niemandem vorwerfen und ich bezichtige mich dem ja auch oft selber, weil man, glaube ich, sonst gar nicht mehr Freude am Aufstehen empfinden könnte. Und ich dann aber glaube, dass man sich mit gewissen Themen auseinandersetzen muss, weil sie sich ja sonst nie ändern. Das heißt, es ist irgendwie so ein schmaler Grat zwischen einem Verdrängungsmechanismus, der auch ein Überlebensmechanismus ist, und einer Konfrontation mit Krisenzeiten. Und beides ist irgendwie notwendig und legitim. Und es ist halt die Frage, wo da eine gute Balance ist. Und ich glaube, dass Humor irgendwie wie so immer ein guter, so Humor und Musik sind wie so Icebreaker zu Menschen. Und ich glaube, gerade wenn man Sachen nicht an sich ranlassen will oder sich mit Themen nicht auseinandersetzen will oder Dinge nicht wahrhaben will, ist so ein direkter Weg so ins Herz eines Menschen irgendwie immer erst einmal ein Lachen oder ein Lied und dadurch das Gefühl, dass man viel leichter gerade schwierige Themen an sich heranlassen kann, wenn man sich auch mal zugesteht, drüber zu lachen oder so. Also ich glaube, man nimmt dem das Grauen und ich glaube, das ist wichtig, weil man es sonst wahrscheinlich lieber mal übersieht und überhört.
Wir kommen ganz gleich zu diesen Themen in dem Stück. Es ist das Stück der österreichischen Schriftstellerin Maria Lazar. Sie hat es in den 30er Jahren geschrieben. Die Autorin galt lange Zeit als vergessen, ignoriert, verdrängt. Im Moment erleben wir da oder schon seit einiger Zeit eine, würde ich sagen, atemberaubende Renaissance. Und auch das Stück ist ja ganz plötzlich aufgetaucht. Wie kam es denn dazu?
Ja, also ich glaube, erstmal, was daran auch spannend ist, ich glaube, das Schicksal, das Maria Lazar erfahren hat, ist ja vielen Frauen in der Geschichte und gerade in der Zeit irgendwie widerfahren. Ich bin gespannt, was da noch alles auf uns zukommt an spannenden Neuentdeckungen, weil einfach die Überlieferung von weiblichen Autorinnen einfach nicht so im Interesse des Patriarchats waren, nehme ich mal an. Und das sieht man auch an vielen, das ist jetzt wahrscheinlich schweifig ab, aber auch bei vielen männlichen Schriftstellern oder Autoren dann der Fall, dass sich die Frauen dann darum bemüht haben. Also bei Zemlinsky war das ja auch so, der österreichische Komponist, dass eigentlich seine Frau schuld ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck, aber schuld daran ist, dass wir heutzutage noch Zemlinsky hören können. Und dass sich für die Frauen auf der anderen Seite halt weniger Leute dementsprechend eingesetzt haben und dass diese Renaissance von weiblichen Schriftstellerinnen aus der Vergangenheit oder aus gerade dieser Zeit gerade so wichtig ist und dass auch so schön ist, dass das passiert, weil dieser doch sehr festgefahrene, überwiegend männliche Kanon dadurch so erweitert wird. Und genau, ich glaube, dass Maria Lazar, das ist super, dass man die wiederentdeckt hat, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich bewusst macht, dass sie eine von ganz vielen ist. Und ich glaube, sie ist super, aber ich glaube auch, dass sie jetzt nicht deshalb wiederentdeckt wird, weil sie die einzige tolle Frau ist, die in der Zeit geschrieben hat, sondern dass sie eine der ersten ist, die gerade wiederentdeckt wird und dass das hoffentlich noch viele, viele weitere Geschichten nach sich zieht.
Die Wiederentdeckung eben hat ja damit zu tun, dass man auf ihren Nachlass gestoßen ist, und zwar
von ihrer Enkelin. Ja, genau. Also von der Enkelin, ich glaube so dem Gerücht zufolge in einer Kiste unter ihrem Bett hat der Herr Eibel vom Verlag das diverse andere Sachen ausgegraben, unter anderem eben auch Die Hölle auf Erden, was ihre einzige Komödie ist, sofern ich weiß, und auch noch viele Theaterstücke, von denen man auch noch nicht so viele davor entdeckt hat.
Wie ist es dir ergangen, als du das Stück gelesen hast, sozusagen der erste Eindruck, wie war der? Es handelt sich hier ja schon um eine sehr eigenwillige und auch starke Sprache.
Ja, die Sprache hat mich initial gar nicht so überrascht. Im Gegenteil, da war ich vielleicht eher überrascht, weil es doch ja über 100 Jahre oder fast 100 Jahre alt ist und trotzdem so leicht lesbar ist oder auch so irgendwie modern klingt so. Einerseits von der Sprache her, andererseits aber auch fand ich diese ganze Geschichte so crazy. Also das hat mich, glaube ich, auch verwundert, wie das dann stellenweise hohl dreht und auch wie punkig das teilweise so zusammengestückelt ist, diese verschiedenen Welten, die sie da beschreibt. Man weiß ja auch gar nicht so genau, ob sie der Meinung war, dass das fertig ist oder dass das, also das sind so Fragen, die wir uns gestellt haben, so hat sie das genau so als fertig gesehen oder war es ihr selber ein bisschen zu abgespaced in Teilbereichen oder war die Zeit einfach noch nicht bereit dafür, weil ja doch so heilige Themen wie eben so Gott und so und auch diese Frage nach der Suche nach einem Führer und so da so verhandelt werden und dann so die Frage ist, war einfach die Zeit nicht, nicht die richtige oder so, um das zu veröffentlichen. Also das hat mich einerseits erstaunt, wie es von der Struktur her relativ modern ist, aber halt auch von den Themen her, und das sage ich immer wieder, dass dass ich eher der Meinung bin, dass, also was heißt der Meinung, da muss ich jetzt auch nicht zur Stellung beziehen, aber also ich finde es wichtig, dass man den Kanon aufrechterhält und es gibt so Stücke, die sieht man immer wieder und alles, aber wie Shakespeare auf und runter gespielt wird, unter dem Vorwand, dass das so aktuell ist, da denke ich immer, ja, das stimmt, aber das stimmt halt auch nur deshalb, weil die Themen dann, da geht es halt um Liebe und Tod und so, und das sind natürlich für immer menschliche Themen und wird es auch immer bleiben, weil die Menschen immer sterben werden und sich immer verlieben werden und Verwechslungen wird es auch immer geben. Dementsprechend ist das klar, dass das zeitlose Stücke sind, aber es ist irgendwie nicht überraschend anhand der Themen, die sie verhandeln. Und bei Maria Lazar finde ich es insofern überraschend, wie aktuell das ist, weil es doch sehr konkret politisch ist und weil es irgendwie erschütternd ist zu sehen, dass dieses ganze Setting, also das Stück spielt laut eigener Aussage, kurz vorm Ausbruch des nächsten Weltkrieges und es geht um die Suche nach einer Führerpersönlichkeit, die aber nicht notwendigerweise ein Diktator ist, sondern einfach irgendjemand, der je nach Interessenslage die Welt vor dem Krieg bewahrt oder die Welt in den Krieg schifft und dass eigentlich alle Seiten ein Interesse daran haben, dass einfach irgendwer kommt, der sagt, wo es lang geht. Und das Problem ist ja aber, dass alle verschiedene Vorstellungen davon haben, wo es lang gehen sollte. Genau, und das verhandelt das Stück und das ist natürlich in Zeiten wie diesen einfach gerade schockierend aktuell. Und dann gibt es auch noch so kleine, ja, wo man also schmunzeln muss, dass eben die langsamen Mühlen der Bürokratie, die es dazu gibt, dass eben diese Dezentralisierung der Macht aufrechterhalten wird und dass man durch gewisse Prozesse gehen muss, aber das, und das kennt man ja auch immer, wenn man sich über die EU unter Anführungszeichen ärgert, dass man sagt, warum geht das nicht schneller und so, warum werden Beschlüsse so langsam gefasst, und die Antwort ist halt, ja, weil es halt dezentralisierte Macht ist und es nicht einfach eine Person gibt, die sagt, wir machen es jetzt so, sondern dass viele Gremien darüber reden müssen und dass das alles ganz langsam geht und dass daraus so ein Frust entsteht, darum, dass es nicht schneller besser wird. Und das ist aber halt so eine Ambivalenz, weil man will ja eigentlich gar nicht in einer Welt leben, in der eine Person sagt, wo es lang geht. Und trotzdem ärgert man sich manchmal, wenn Sachen wie Migrationspolitik oder Klimakrise oder eben Ukraine-Krieg sich so lang ziehen und man sich denkt, das muss doch irgendwie besser und schneller gehen.
Du hast schon angesprochen, verschiedene Figuren. Es gibt, glaube ich, über 30. Das klingt recht abenteuerlich und als große Herausforderung. Wie bist du an das herangegangen?
Also da müssen wir jetzt mal einen großen Shoutout machen an die Elisabeth Weiß, die Kostüme und Bühne macht bei dem Stück. und sie macht beides super, aber bei den Kostümen war es teilweise wirklich eine große Herausforderung, weil wir haben 9 SchauspielerInnen und eben über 30 Rollen. Im Originaltext geht es auch nochmal mehr um so Verwechslungsstränge in der Handlung. Das haben wir jetzt dann so eher so ein bisschen rausgenommen, weil wenn nur 9 SchauspielerInnen 30 Rollen übernehmen, ist es irgendwie klar, dass da gewisse Doppelbesetzungen sind und die Verwirrungen uns dann eigentlich noch mehr selber verwirrt haben. Aber da sind wir vor allem mal so herangegangen zu schauen, wie hat Maria Lazar das geschrieben? Es gibt so gewisse, wenn man sich so ein Szenario macht, also schaut, wer wann gleichzeitig auf der Bühne ist, ist es teilweise einfach auch eine mathematische Lösung. So, wer spricht mit wem nicht und der kann dann 2 Rollen übernehmen. Und das ist aber dann ganz spannend, weil zum Beispiel Petrus, der als Stellvertreter Gottes auf die Erde kommt, und der Teufel sich nie begegnen im Stück und nie einen Dialog miteinander führen. Ja, wonach es dann naheliegend ist, dass das dieselbe Schauspielerin spielt. Bei uns ist die Marion Reiser. Und das halt auch eine spannende Gedankenwelt zulässt, dass man sagt, Gott und der Teufel sind irgendwie so die Gegenspieler und die zu vereinen in einer Figur zeigt irgendwie, wie widersprüchlich oder auch ambivalent eben so das Gute und das Böse sind und wie das auch manchmal gar nicht so gut zu trennen ist. Und dass sie sich so sehr aus dem Weg gehen, also irgendwie auch wenn man dann so drüber nachdenkt und sagt, das Gute und das Schlechte, wenn man das so runterbrechen will, gehen sich so sehr aus dem Weg, dass es keinen Dialog geben kann, was dann dazu führt, dass sie eigentlich zu einer Person werden. Und vielleicht würde der Dialog dazu führen, dass es eine Begegnung gibt und dann eine Weiterentwicklung, weil es halt eine Konfrontation und einen Dialog gibt und dazu kommt es halt nicht.
Und wobei das Eindeutige von Gut und Böse ja auch aufgelöst wird, indem zum Beispiel der Teufel ja als Leiter der Giftgaswerke den Krieg verhindert und eigentlich die Vernichtung Europas und sozusagen da wieder der Gute ist.
Ja, weil es um so ein, also das ist vielleicht dann auch ein Spoiler, aber es geht dann doch um, also der Teufel sagt dann auch, er hat ja auch nichts davon, wenn man jetzt alles zerstört, weil dann kann er ja keine Waffen mehr produzieren. Das heißt, irgendwie ist es auch im Anliegen des Teufels, dass nicht alles sofort vernichtet wird. Und dadurch gibt es so ein Kräftemessen, so ein Aufrechterhalten des Status quo, in dem sich nichts vor und nichts zurück bewegt und Menschen sterben, aber nicht alle auf einmal. Und das ist eben so ein Gleichgewicht des Schreckens irgendwie, weil man genau nicht gemeinsam an so einem Weiterkommen arbeitet, weil der Stillstand auch im Interesse der Machthaber ist. Genau. Also das war das eine. Lustig ist auch, dass bei Maria Lazar, es gibt 2 Engel, die auftreten und mit Petrus auf die Erde kommen. Die sind zum Beispiel bei Lazar sehr nah dran an so einem kommunistischen Pärchen. Also die Kommunistin, also die Tochter von dem Professor F., der Hauptfigur eigentlich, ist Kommunistin und hat einen Freund und die begegnen zum Beispiel den Engeln nie. Und das ist natürlich auch, wenn man dann über das Stück nachdenkt, spannend, dass Maria Lazar das ausgerechnet so geschrieben hat, dass irgendwie die Engel und die Kommunisten naheliegenderweise irgendwie dieselbe Person sind und der Teufel und der Waffenproduzent, also das auch, liegt auch auf der Hand. Aber das war dann auch eine lustige Doppelung, wo wir uns gar nicht so bemüht haben, das so klar aufzulösen, weil ich es eigentlich lustig finde, dass gewisse Fragezeichen bleiben.
Wir hören jetzt mal hinein in eine Szene, und zwar in den Auftakt des Stücks. Dort treten unter anderem Professoren auf. Mhm. Vielleicht magst du 2 Sätze dazu erklären, was wir da jetzt hören.
Was bisher geschah an dieser Stelle im Stück ist, wir haben quasi den Prolog am Himmel gesehen, wo Gott 739.684.000. Jahrestag der Welt nicht aufsteht, weil er so deprimiert ist, wie schlecht das läuft und wie schlecht diese ganze Schöpfungsidee sich entwickelt hat. Deshalb ist Gott eher deprimiert und eher nachlässig und lässt sich gar nicht blicken auf seiner eigenen Geburtstagsparty quasi und schickt dann, nachdem eine Annonce ausgeschickt wurde vom Völkerbund, und zwar eine Annonce, die den lieben Gott verlangt, dass der liebe Gott auf die Erde kommt und quasi für Frieden und Ordnung sorgt. Und der liebe Gott sagt, ich mache das sicher nicht, aber wenn es dir ein Anliegen ist, lieber heiliger Petrus, dann mach du das an meiner Stelle. Und schickt den heiligen Petrus auf die Erde in Begleitung von 2 Engeln. So, und dann treten die auch auf der Erde und wir befinden uns in Genf, im Gesundheitsdepartement des Völkerbundes, wo wir Professor A, Professor B, Professor C und Professor F sehen, wie sie darüber verhandeln, ob das jetzt eine gute Idee war und wie man jetzt weitermacht.
Ich habe ja nichts gegen eine Annonce, aber sie muss ja nicht gleich in die Zeitung kommen.
Korrekt.
Na schauen Sie, die Menschen verlangen eine Autorität. Geben wir ihnen eine solche? Eine väterliche Autorität? Voller Weisheit, Güte. und Gerechtigkeit.
Und Sie glauben, dass die jetzt plötzlich hier durch die Tür hereinspazieren wird?
Sie werden schon sehen, was da alles kommt. Ich kann es mir denken. Esoteriker und Impfgegner.
Quacksalber und Gesundbeter.
Homöopathen und Hypnotiseure. Kurpfuscher, Sektierer und Propheten mit Bart.
Es heißt heute ja schnell, eine gute Inszenierung ist eine, die einen Aktualitätsanspruch hat. Du hast einmal gesagt, das habe ich in einem Interview gelesen, es fasziniert dich, für jedes Stück eine neue Welt zu erfinden. Welche Welt hast du für die Hölle auf Erden erfunden?
Also ich glaube, worum es mir ging oder warum, was ich damit vielleicht gemeint habe, wenn man sagt, die neue Welt zu erfinden, ist es vielleicht weniger ein Erfinden als ein Finden. Und ich glaube auch, dass ich als Regisseurin gar nicht die bin, die eine Welt erfindet, die die anderen dann darstellen. Ich glaube, das Spannende ist, dass man mit den SchauspielerInnen und der Bühnenbildnerin und der Dramaturgin in dem Fall gemeinsam diese Welt findet, die es dann wird. Und ich glaube, dass es weniger ein Entwurf einer neuen Welt ist, den wir dann durchexerzieren, sondern eher eine Suche nach dieser Welt, in der das stattfindet. Und ich weiß meistens selber, wenn ich anfange zu inszenieren, gar nicht so genau, wie das am Schluss ausschaut, weil ich ja die Leute noch nicht kenne, die diese Welt dann beleben. So, und meistens wächst das dann einfach sehr organisch und auch eng im Dialog mit den SchauspielerInnen zusammen. Und deshalb bin ich auch meistens selber sehr überrascht und gespannt bei der Premiere, weil es eben nicht meine Idee ist, die erfüllt wird, sondern so aus einem Gespräch und einer gemeinsamen Suche heraus entsteht. Drum würde ich wahrscheinlich sagen, es ist halt die Welt, die diese Truppe an Schauspielern so gemeinsam ersponnen hat, der ich jetzt dann irgendwie ja, freudig entgegensehe.
Du bist auch Musikerin und Sängerin und hast ja auch das musikalische Konzept für diese Inszenierung übernommen. Welche Rolle spielt denn die Musik in dem Stück und wie verbinden sich denn beide Kunstformen, Musik und Theater?
Also wie ich schon am Anfang gesagt habe, glaube ich, ist Musik wie Humor so der direkteste Weg zu den Menschen oft. Und was ich meistens mache, ist, also wenn ich ein Stück gelesen habe oder bevor ich so näher mich damit auseinandersetze, ist so eine Playlist erstellen mit Liedern, die entweder den Vibe irgendwie haben, den ich mir so vorstelle, oder auch einfach thematisch die Inhalte verhandeln, die das Stück auch verhandelt. Weil ich das irgendwie gerade auch bei Lazar so spannend finde, da geht es um Gott und den Teufel und den Frieden und Himmel und Hölle und Dings. Und dann da zu schauen, wie haben Künstler und Künstlerinnen und Musiker und Musikerinnen heutzutage sich diesem Thema genähert. Und das geht dann von Belinda Carlisle über Talking Heads und so eine lustige Priesterband. Und da hat man dann immer so ein eklektisches Sammelsurium an thematisch passenden Songs, die man dann irgendwie nach Belieben einstreuen kann, je nachdem, was man wann wo braucht oder so. Das ist irgendwie ganz cool, weil sich dadurch so ein Universum ergibt, das meistens aus so popkulturellen Einflüssen entsteht. Und bei dem konkreten Stück war es jetzt so, dass es irgendwie so eine, dass es so passiert ist, dass es so eine musikalische Dreifaltigkeit gab, was ich irgendwie ganz toll finde bei dem Thema, die heilige Dreifaltigkeit der Musik, weil es irgendwie einerseits diesen Zugang, den ich so mit meiner trashigen Spotify-Playlist dann irgendwie habe, einerseits das ist dann meistens das, was so im Himmel spielt, so die perfekt produzierten Songs so im Himmel, wie das alles klingen sollte. Dann auf der Erde hat man eher diese A Cappella-Versionen von Liedern, die hat der Vincent Sauer einstudiert, der so Chorsätze geschrieben hat, die ganz schön neunstimmig singen, weil das irgendwie genau auf der Erde die Menschen leben, die ihre Stimme genau dem leihen, was da so kreucht und fleucht. Und dann gibt es wie so diese Zwischenwelten, diese Einschübe auch bei Maria Lazar, die eher wirken wie so eine Außenwelt oder jetzt nicht die Hölle, die reinbricht, aber wie so das, was man eben gerne ausblendet. Wie geht es den Kindern im Krieg? Wie falsch ist teilweise eben diese Kirche, an die man so glaubt? Also so diese ganze unangenehme Außenwelt, die man gerne ausblendet, wird untermalt von so Musikstücken, die der Alexander Janilus und der Clemens Seinitzer komponiert haben. Sind unter anderem die Buben meiner Band. Und die haben da dann eher genau diese Art von musikalischer Ebene eingezogen. Und so gibt es irgendwie einen sehr vielseitigen, aber doch irgendwie stimmigen Mix aus verschiedenen Seiten in der konkreten Inszenierung.
Und wir hören jetzt kurz in eine musikalische Passage hinein, in einen Chorsatz von Vincent Sauer.
Cause right out of the heart to share.
Kann Theater so unmittelbar sein wie Musik? Kann man die Emotionen der Menschen oder Menschen auf der emotionalen Ebene erreichen?
Also, ja, weil im Theater ja auch Musik ist, würde ich mal sagen. Naja, schon, ich glaube, also was Musik und Theater ja verbindet, ist, dass sie nicht Räume gestalten, wie jetzt in der bildenden Kunst das oft der Fall ist, sondern halt Zeit, die Menschen sich schenken. Und dass diese Unmittelbarkeit eines Live-Erlebnisses, also weil es kann ja beim Konzert immer irgendwas passieren und auch beim Theater, und ich sage nicht, dass die Spannung daraus entsteht, dass vielleicht irgendwer scheitert auf der Bühne, aber allein, dass man in Echtzeit sich diese eine Stunde oder zwei Stunden dann so schenkt als Publikum und darstellende Personen, dass es einfach eine gemeinsam gestaltete Lebenszeit ist. Und ich glaube, das ist schon ein Zauber, den die darstellende Kunst so besonders macht, wo ich auch, also das, ich will das gar nicht werten, das ist ja, ist auch super, dass es alles andere gibt, aber ich merke, dass mich das halt so besonders interessiert, dass man gerade in so Zeiten, wo alles so schnell vorüberzieht und man einfach auch, die Gespräche werden kürzer und die Nachrichten werden kürzer und die Informationskanäle werden schneller und es gibt immer nur 200 Zeichen und so, dass man sich einmal so hinsetzt und genau gleich viel Zeit, du kannst ja auch ein Theaterstück nicht schneller abspielen wie so ein Podcast zum Beispiel oder so, man muss sich genau diese Zeit nehmen, die es dauert. Und ich finde, das ist ein ganz eigentlich anachronistischer Zugang zu Kunst, den ich irgendwie sehr liebe. Auch diese Ineffizienz am Theater, das ist so, man probt da 6 Wochen dafür, dass am Schluss, keine Ahnung, 60 Minuten, 120 Minuten rauskommen, den dann ein paar Leute anschauen und im besten Fall sagen sie, alles hat mich berührt und im schlechtesten Fall sagen sie, alles war fad, geh mal ein Bier trinken. Aber es macht nichts. Also es, wenn die Leute rausgehen und dann beim Bier drüber reden, warum das so schlecht war, ist es auch verbindend. Also darum habe ich das Gefühl, das ist irgendwie das Tolle daran, dass wurscht, was passiert, es immer gut ist.
Ein sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Vielen Dank, Anna Mavo, fürs Danke. Kommen, fürs Dabeisein. Ich verabschiede mich von Ihnen allen am Ton. Gunther Essig hier am Mikrofon, Verena Gruber. Bis zum nächsten Mal hier im Landestheater und bei diesem Podcast. Machen Sie es gut.